SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Es war eine Wahl ohne Wahl. Und das Ergebnis wie vom Kreml bestellt. 77% Wahlbeteiligung, rund 88% stimmten für Putin. Er wird also, wie nicht anders zu erwarten, weitere 6 Jahre im Kreml regieren. Diese sogenannte Wahl war weder fair noch frei. Nicht in Russland und schon gar nicht in den besetzten Gebieten der Ukraine. So die Reaktion aus dem Weißen Haus in Washington. Ähnlich lauten auch die Stimmen aus der Bundespolitik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will Putin nicht gratulieren. Zum ersten Mal passiert so etwas überhaupt. Und der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart hat im SWR von antidemokratischen Strukturen und systematischer Verfolgung Andersdenkender in Russland gesprochen.
Die Menschen, die gegen Putin sind, werden weggesperrt oder umgebracht. Diejenigen, die sich bewerben wollen ums Präsidentenamt, werden unter Scheinvorwürfen ausgeschlossen. Bei den Wahlen werden die Menschen gezwungen, auch tatsächlich hinzugehen und auch zu offenbaren, was sie gewählt haben. Das ist eine Situation, wie wir sie ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich in Europa überwunden glaubten. Und letztlich hat Putin damit eigentlich nur gezeigt, er ist ein Diktator und kein demokratischer Führer. Und das ist ganz bitter für Russland, aber auch für uns.
So der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart im SWR. Auch die Europäische Union hat die Präsidentenwahl in Russland als unrechtmäßig bezeichnet. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, Präsident Putin sei lediglich aufgrund von Unterdrückung und Einschüchterung wiedergewählt worden. Dies seien keine freien und fairen Wahlen gewesen. Außerdem geht es in Brüssel heute um den Nahostkonflikt. Nach den USA will auch die EU nach Brüsseler Angaben Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler verhängen. Unterdessen ist die israelische Armee erneut in die Al-Shifa-Klinik in Gazastadt eingedrungen. Beim Betreten des Geländes sei auf die Soldaten geschossen worden, so das Militär. Die Hamas-Gesundheitsbehörde berichtete von einem Feuer im Gebäude. Jan-Christoph Kitzler.
Israels Armee spricht von 80 festgenommenen Kämpfern. Die Angaben zu möglichen Toten und Verletzten sind noch unklar. Die Kämpfe dauern derzeit noch an. Israels Armee hat deshalb Menschen auf dem Krankenhausgelände und in umliegenden Vierteln aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Den Angaben zufolge wurden entsprechende Flugblätter abgeworfen und über soziale Medien informiert. Das Shifa-Krankenhaus in Gazastadt stand bereits Mitte November im Zentrum der Kampfhandlungen. Damals hatte Israels Militär angegeben, das Krankenhaus werde von der Hamas als Kommandozentrale genutzt und hatte unter anderem Waffenfunde präsentiert. Menschenrechtsorganisationen hatten die Kampfhandlungen in einem und um ein Krankenhaus voller Schwerverletzter kritisiert. Ministerpräsident Netanyahu hatte am Wochenende mehrfach betont, dass auch eine Bodenoffensive in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, kommen werde. Das Problem, dort halten sich schätzungsweise 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen auf, die Schutz suchen und hoffen, dort an Hilfsgüter zu kommen.
Organspenden retten Leben. Doch die Zahl der Spender in Deutschland ist sehr niedrig. Weniger als 900 Menschen haben im vergangenen Jahr ein oder mehrere Organe gespendet. Mit dem zentralen Organspenderegister, das seit heute online ist, soll das besser werden. Jeder ab 16 Jahren kann im Internet angeben, ob er oder sie bereit ist, nach dem Tod Organe oder Gewebe zu spenden. Ein erster Schritt, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei der Vorstellung heute erklärte.
Hier wird eine wichtige Voraussetzung für mehr Organspenden erreicht. Die Spender können sich registrieren lassen. Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister. Dieses Register wird natürlich am Anfang den Organspendeausweis nicht ersetzen können.
Sondern eben nur ergänzen, weshalb man den Organspendeausweis auch vorerst behalten müsse, so Lauterbach. Grundsätzlich sei das Problem der viel zu niedrigen Zahl an Organspenden, aber auch durch dieses Register nicht zu lösen.
Um die 900 Organspenden finden statt, 8.400 Leute sind auf der Warteliste. Somit möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier langfristig die Zahl der Organspenden nur erhöhen können in dem Umfang, wie das eigentlich ethisch und medizinisch notwendig wäre, indem wir die Widerspruchslösung einführen,
sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Um die Wasserstofftechnologie in Deutschland voranzutreiben, trifft sich Bundeswirtschaftsminister Habeck in Hamburg zurzeit mit einer hochrangigen Delegation aus Kanada. Gemeinsam mit dem kanadischen Energieminister Wilkinson nimmt Habeck an einer Wasserstoffkonferenz der Handelskammer Hamburg teil. Ziel ist die Vernetzung von Projektentwicklern aus Kanada mit potenziellen Händlern und Abnehmern aus Deutschland. In Deutschlands Schulen sind mehr Fälle von Gewalt, wie Schläge, Tritte und sexuelle Übergriffe bekannt geworden. Das geht aus einer DPA-Umfrage bei Landeskriminalämtern und Bildungsministerien hervor. In Baden-Württemberg stiegen die Fälle 2022 auf fast 2250. Viele Schulen versuchen jetzt, Sozialarbeit auszubauen oder setzen Sicherheitsdienste ein. Aufhören, solange es noch freiwillig ist, auch wenn es schwerfällt. Kulttrainer Christian Streich hört zum Saisonende beim SC Freiburg auf. Auf eigenen Wunsch und schweren Herzens, wie Streich sagt.
Ich habe lange überlegt, wir haben lang gesprochen, aber das war mir schon in der Vergangenheit immer sehr, sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpassen wollte, wo ich glaube, dass es Zeit ist zu gehen. Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen.
Ein SC Freiburg ohne Christian Streich, für viele gar nicht vorstellbar. Im Januar 2012 hatte er das Traineramt bei den Profis übernommen. Zuvor war er schon 17 Jahre lang Jugendtrainer beim Sportclub gewesen. Eine Ära geht zu Ende.
Fokus Südwest.
Überraschender Wahlausgang in Rottenburg am Neckar. Amtsinhaber Stefan Neher hat bei der gestrigen Oberbürgermeisterwahl die absolute Mehrheit um nur knapp 20 Stimmen verpasst. Laut vorläufigem Ergebnis kam er auf 49,87% der Stimmen. Kurz nach der Verkündung hat Stefan Neher im Rathaus reagiert.
Ja, das tut natürlich sehr weh. Weil gerade so die letzte Woche war die Stimmung eigentlich sehr, sehr gut und man hat immer mehr Zustimmung auch erfahren und viele Leute haben auch die Unterstützung zugesagt. Umso ärgerlicher ist es, dass es jetzt im ersten Wahlgang so knapp nicht gereicht hat, aber dass es überhaupt so knapp wurde, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und weil das Ergebnis so knapp ist, möchte sich der Gemeindewahlausschuss die Stimmzettel noch mal genau anschauen. Mit einem Endergebnis ist deshalb erst bis heute Abend zu rechnen. Der Kreistag Vulkaneifel beschäftigt sich heute mit der Unterbringung von Geflüchteten in der Kommune. Eine Bürgerinitiative hat zum Ende der Sitzung bereits Protest angekündigt. Es geht um eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Geroldstein-Michelbach. Nikolaus Janssen von der Bürgerinitiative zur Kritik am Vorgehen der Landrätin Julia Gieseking.
Wir sind entsetzt über das Verhalten der Landrätin. Es ist für uns unfassbar, wie undemokratisch und bürgerfern diese Frau mit dem Thema umgeht. Kernpunkt ist, dass Michelbach für eine Sammeleinrichtung überhaupt nicht geeignet ist. Also wir werden den Kreistag aufwecken und wir werden die Landrätin erschrecken.
Die Tafel in Friedrichshafen führt wegen der hohen Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln ein Einlasssystem ein. Kunden dürfen künftig nicht mehr jeden Tag im Tafelladen einkaufen. Torben Langwald.
Seit dem Krieg in der Ukraine sei die Zahl der Kundinnen und Kunden noch einmal deutlich angestiegen, heißt es von der Tafel. Gleichzeitig habe die Inflation dazu geführt, dass Supermärkte und andere Unternehmen weniger spenden. Die Tafel kauft deshalb seit neuestem zu und dennoch reichen die Lebensmittel nicht aus. Um die Spenden gerechter zu verteilen, darf jeder Kunde bald nur noch 3-mal statt 5-mal in der Woche vorbeikommen. Um das zu prüfen, wird in den nächsten Wochen ein computergesteuertes Einlasssystem eingeführt. Dazu wird jeder Kunde digitaler fast. Mithilfe eines Barcodes können die Mitarbeiter so prüfen, wie häufig ein Kunde bereits da war.
Und dann war da noch
die Sache mit der Zeit und der Vergänglichkeit. Was gestern noch galt, ist heute schon alt, wobei alt allerdings nicht immer out und nutzlos heißt. Im Gegenteil, manche Dinge werden mit den Jahren immer wertvoller. Zum Beispiel diese drei, die 2024 schon 25 Jahre alt werden. Ein iMac zum Mitnehmen. Mit diesem Slogan hat Steve Jobs im Juli 1999 das erste iBook von Apple präsentiert. Das war, als sich Apple offensichtlich noch was traute, sehr kurvig und in den Farben Orange-Weiß oder Türkis-Blau gab's dieses iBook und hatte damit auch äußerlich nur noch wenig gemein mit den aktuellen MacBooks, außer dem Apfel natürlich. Völlig aus der Zeit gefallen scheint da ein anderer Tech-Hit aus dem Jahre 1999. Als das iPhone noch ein Traum von Steve Jobs war, galt das Nokia 3210 mit Wechselcover und dem Handy-Klassiker Snake schon als Kultobjekt. Der Akku hielt übrigens bis zu 10 Tage, da hat die Gen Z womöglich doch was verpasst. Dafür ist Matrix heute dank KI wieder relevanter denn je. Film und Mode haben den Stil des anstehenden Millenniums beeinflusst und sind nach 25 Jahren angesagter denn je. Oder einfach sick. Und das waren sie, die drei coolen Oldies.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.